herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Herz philosophiert. Der echte, unbequeme und gefühlvolle Podcast. Und schön, dass du heute wieder mal eingeschaltet hast. Und ich habe ja schon angeteasert auf Instagram für die was mir folgen, dass heute eine ganz, ganz besondere Folge mal stattfindet. Und es ist nämlich heute bei mir wer zu Gast, die mein Herz eigentlich von Anfang an kennt, die sogar anfänglich ein bisschen um mein Herz gebankt hat und meine unzähligen Herzschmerztragödien miterlebt hat. Meine Mama ist heute zu Gast bei mir und ja, ich habe mich voll gefreut auf die Folgen, weil ich glaube, die kommt nicht nur voll spannend und interessant sein, ich glaube, die wird auch ziemlich lustig werden. Aber bevor wir starten, Mama, magst du dir einmal vorstellen, weil das schaffe ich gar nicht, weil du hast so viel gemacht, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was du eigentlich schon alles kannst und was du gemacht hast in deinem Leben.
Ja, gern. Hallo alle miteinander, die uns zuhören. Ich bin die Andrea Langes. Ich bin 59 Jahre alt und dementsprechend hätte ich auch ziemlich viel zum Erzählen über mich und mein Leben. Ich mache es kurz, also ich kenne, glaube ich, ziemlich alle Seiten eines Frauenlebens. Ich war Hausfrau und Mutter 10 Jahre lang, dann war ich zahnärztliche Assistentin, dann habe ich mal im Verkauf gearbeitet und ja, mit über 40 habe ich dann ein Studium begonnen zur sozialen Arbeit, das ich abgeschlossen habe. Also ich bin Sozialarbeiterin seit 2011, habe mal 2 Jahre am Jugendamt gearbeitet und habe dann sechs Jahre lang die Familien- und Jugendgerichtshilfe in Wels geleitet, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich war irrsinnig gern Chefin und habe auch die Materie recht gern gehabt. Für alle, die es nicht wissen, da arbeitet man mit hochstrittigen Eltern, die um Obsorge- und Kontaktrecht streiten. Ja, und währenddessen habe ich schon begonnen, mich selbstständig zu machen, meine Praxis aufzubauen, die ich jetzt gemeinsam mit dem Gerald, meinem Mann, betreibe. Wir machen dort Paarberatung. Ich bin auch noch Mediatorin, mache dort Mediationen und auch Einzelberatungen natürlich. Und mit den streitenden Eltern, die sind wir geblieben aus meiner Leitungsfunktion, arbeite ich immer noch zusammen. Genau, und ich habe 3 Töchter, eine davon kennt ihr, das ist die Anja, die ist die mittlere, die große ist die Sibylle, die ist jetzt über 40 und die Verena ist 25. Und ich bin in dritter Ehe verheiratet mit Gerald und das jetzt schon 20 Jahre fast. Also zusammen sind wir seit 20 Jahren und verheiratet seit 18, glaube ich. Genau. Ja, ich glaube, ich habe soweit in Kürze alles gesagt.
Das, für die Lebenszeit war es sehr knapp zusammengefügt, ja. Gratuliere.
Das war der Podcast aus.
Ja. Danke fürs Vorstellen. Und Gern. Wie man jetzt gemerkt hat, glaube ich, dass man jetzt ein wenig einen Einblick gekriegt hat, was meine Mama schon alles so gemacht hat und dass halt ich mir dann gedacht habe, zu dem Thema, was man dann einen Titel auch lesen kann, muss ich fast meine Mama fragen, weil wen sonst? Und ja, ihr werdet es wahrscheinlich an der Tonqualität hören. Ich bin nämlich bei meiner Mama im Haus daheim und da sind wir jetzt in einem Büro und da hallert es wahrscheinlich ein bisschen mehr wie sonst, aber ich glaube, soweit ich das an meine Kopfhörer wahrnehme, hört man das ganz gut. Und ja, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was die Folgen jetzt so hergibt. Und ich werde jetzt nur meinen Titel quasi wiederholen. Das ist, ist Liebe die Antwort? Wie bin ich zu dem gekommen? Ich glaube, du hast ein Buch gekauft, 1000 Fragen oder 100 Fragen an dich oder irgendwie sowas, an dich Mama. Und da war dann irgendwie so eine Frage drinnen, was denkst du über Liebe und ist Liebe eigentlich die Antwort? Und ich habe mir gedacht, das ist ja eigentlich allein schon eine Podcast-Folge wert. Und bevor wir aber über das reden, ob die Liebe die Antwort ist, müssen wir uns vielleicht einmal fragen, was ist eigentlich generell die Frage, ist Liebe die Antwort und was ist Liebe wirklich jenseits von Poesie, Hollywood oder Idealvorbildern oder Idealbildern? Und genau da möchte ich jetzt mit der Mama starten. Und zum Einstieg das Thema, was ist Liebe eigentlich? Mama, wenn du Liebe hörst, was ist das Erste, was dir einfällt?
Ja, also da gibt es eigentlich 2 Worte, die mir spontan einfallen und das ist Wachstum und Verbindung. Das ist das, was für mich Liebe hast.
Okay, also nicht so das anfängliche Kribbeln im Bauch und dann...
Nein, das ist Verliebtheit.
Ja, schon. Genau. Finde ich auch. Ja.
Genau, das ist wieder ganz besonders aus meiner Sicht.
Ja. Und glaubst du, dass Liebe für jeden Menschen dasselbe bedeutet?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Liebe ein zutiefst intimes Gefühl ist und Liebe überkommt dann ja. Also ich kann ja nicht, kann ja Liebe nicht planen. Also ja. Ich kann ja nicht sagen, ich fahre am Zähne zum Bilder und dort verliebe ich mich dann in die Kassiererin oder in den, der es abschlicht, sondern die überkommt mich ja zu Zeiten, wo ich vielleicht auch gar nicht rechne damit. Und für manche ist Liebe Schmerz, für manche ist Liebe das Größte und für manche ist Liebe ganz selbstverständlich. Und die Bandbreite ist wahrscheinlich nur viel, viel größer.
Und glaubst du, hat sich dein Verständnis von Liebe im Laufe deines Lebens verändert?
Also auf jeden Fall. Ich meine, es war ja komisch, wenn ich die gleichen Gedanken zu Liebe hätte, wie ich vielleicht mit 20 gehabt habe oder in deinem Alter gehabt habe. Aus meiner Sicht hängt es sehr damit zusammen, wie sehr man seine eigenen Wunden versorgt hat, geheilt hat. Ich habe es verstanden mittlerweile, dass Liebe nicht heißt, dass mein Partner für meine Bedürfnisse verantwortlich ist und meine Bedürfnisse befriedigen muss oder für mein Wohlergehen zuständig ist, weil das sind eigentlich die Eltern, wenn man ein Kind ist. Das ist ihre Aufgabe, dass die sehen, was das Kind braucht und das auch erfüllt. Aber der Partner nicht, und da fängt es ja schon an, dass es ein bisschen schwierig wird, die ganze Geschichte. Genau, mein Partner kann mich zum Reifen bringen, zum Wachsen bringen, kann mir einen Spiegel vorhalten, aber es ist auf jeden Fall nicht seine Aufgabe, meine Bedürfnisse zu stillen. Und das ist sicher was sich sehr verändert hat, weil das war immer schon für mich, wie soll ich sagen, ich habe mir gedacht, ja, klar muss man meine Bedürfnisse erfüllen. Also für was sonst habe ich einen Partner?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass da... traue ich mir jetzt behaupten, stellt eine These auf, 80% oder 90% von den Leuten zu denken, dass der Partner das ja zum Erfüllen hat. Ja.
Wahrscheinlich nicht einmal bewusst.
Ja. Aber. Ich muss jetzt ganz kurz, ihr habt es jetzt sicher im Hintergrund vielleicht gehört, also wenn ihr da ab und zu mal so ein LKW oder irgendein Rauschen hört, es ist der Raum da herinnen leider nicht ganz gut schalldicht. Ja. Also sorry dafür, ich kann es nicht verhindern, aber ignoriert es einfach. Zurück zum Thema. Der Erich Fromm sagt ja, Liebe ist eine Tätigkeit und keine passive Aktivität. Sie ist ein Stehen, nicht ein Fallen. Und ich frage mich, wie oft verwechseln wir das? Wie oft glauben wir, wir müssen nur fühlen und vergessen, dass Lieben auch bedeutet zu handeln, zu entscheiden, zu bleiben, wenn es unbequem wird. Vielleicht ist es an der Zeit, Liebe nicht als ein Gefühl zu sehen, das uns so überkommt, wie es ja oft so heißt, ja, sondern als eine Kunst, die wir lernen dürfen. Wie denkst du, Mama, drüber, kann man Liebe wirklich lernen?
Naja, ich glaube, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist, primär, sondern auch eine Fähigkeit. Und wie jede Fähigkeit kann man es lernen, wenn man mag. Und ich glaube, dass man es dann lernen kann, wenn wir bereit sind, dass wir uns selber begegnen. Also, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen. Und die Art, wie wir lieben, ist ganz stark von unseren frühen Erfahrungen, von unseren ersten Bindungserfahrungen geprägt. Und wenn wer seine eigenen Bindungsmuster erkennt und das im Bewusstsein hat, dann kann er das verändern und damit gesündere Beziehungen leben. Genau. Und ich glaube, dass Liebe auch heißt, oder warum wir es lernen können, es ist ja sehr oft Illusion. Also wir werden ja überschüttet im Radio von diesen Liebesliedern, die uns ja irgendwas vorgaukeln, was aus meiner Sicht in der Wirklichkeit nicht gibt.
Es sieht man in Hollywood ja. Und die ganzen, die Poesie, wie sie gestaltet ist eben mit Liebe und ja, ja. Wir kennen das eh alle, ja, die was dem Podcast hören, wissen nicht Bescheid. Es gibt ja auch viele Gesichter der Liebe. Liebe ist ja nicht nur ein Wort, ich finde, sie ist ein ganzes Universum. Und manchmal zeigt sie sich halt still, manchmal relativ laut, manchmal warm, manchmal schmerzhaft. lass uns mal drüber reden, wie unterschiedlich Liebe in unserem Leben auftauchen kann. In Beziehungen, in der Familie und in uns selbst. Mama, wie würdest du die Unterschiede zwischen romantischer Liebe, und jetzt wird es spannend, Mutterliebe und Selbstliebe beschreiben?
Naja, also romantische Liebe ist glaube ich, diese Form der Liebe, die, wo ich nur das Gefühl im Vordergrund steht. Also da habe ich nur, da blende ich alles aus, was drumherum ist, was auch zu einem Leben gehört. Also mag ich zusammenziehen, mag ich alleine leben, wer kauft die Eier, wer kauft das Brot, wann ich alleine lebe, wie oft sehen wir sie und. Also wenn romantische Liebe ist halt, wenn ich wirklich nur dem Gefühl den Raum gebe und mich da halt wirklich einfallen lasse und halt mit weiß ich nicht, wohligen Gefühl an den anderen denke und halt nur das ist für mich romantische Liebe. Ja, Mutterliebe. Mutterliebe ist für mich die bedingungsloseste Form der Liebe, die es gibt. Und Selbstliebe, das Schwierigste, glaube ich.
Glaubst du wirklich, dass Mutterliebe die bedingungsloseste Liebe ist?
Ja, das glaube ich schon. Also,
die ist so. Für die ist das so. Ich kenne es ja anders, beziehungsweise kriege ich ja auch im Umfeld mit, dass ja sehr viele Eltern Bedingungen an die Kinder stellen, damit sie lieb haben können. Also sei nicht so laut, beweg dich oder weiß nicht, schrei nicht so viel miteinander und wenn du schlechte Noten heimbringst, dann mengen wir die weniger. Also ich glaube, so bedingungslos ist das, finde ich, gar nicht einmal so.
Naja, aus meiner Sicht ist das auch wieder so, dass man sagen muss, also man kann sein Kind ja auch lieben oder eigentlich jeden Menschen lieben, auch wenn man manchmal anders handelt. Deswegen kann ich das Liebesgefühl trotzdem haben. Und das ist gerade bei der Mutterliebe, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema, weil sehr viele Mütter halt auch selber verwundet worden sind in ihrer Kindheit und dann dementsprechend handeln, aber vielleicht nicht immer klug oder gescheit. Und halt, man muss ja auch Kinder ja auch erziehen, das ist jetzt das, was ich jetzt gesagt habe, bei der romantischen Liebe, wenn ich alles ausblende. Ja? Bei der Mutterliebe habe ich ja jetzt nur nicht die Mutterliebe, wenn ich mein Kind anschaue, dass ich drin vor lauter Liebe, sondern ich muss ja das Kind auch ins Leben bringen. Ich habe ja da Pflichten auch und die ich erfüllen muss und da beißt es sich halt manchmal mit dem Gefühl, das ich habe für dieses Kind. Was ich mit bedingungslos meine, ist, dass ich meine Kinder also nie aufhören kann. Also ich könnte nie aufhören, meine Kinder zu lieben. Ich kann aber aufhören, einen Partner zu lieben. Ich kann zwar nicht selber bestimmen, aber das kann passieren.
Also gibt es dann sehr wohl einen Unterschied, und da werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen rügen, aber das ist mir wurscht, weil ich stehe dazu. Weil ja so oft gerade in der Polyamorie oder ganz viele Menschen ja immer das vergleichen, Polyamorie kann schon funktionieren, wenn man liebt ja die Oma, man liebt ja den Opa, man liebt die Mama, man liebt die Geschwister und die liebt man ja auch unterschiedlich, aber man liebt sie. Ja? In meinem Verständnis ist das so, und das ist das, warum ich zum Beispiel glaube, dass Polyamorie per se nicht lang gut gehen kann, weil sobald Sexualität dazu kommt, in der romantischen Liebe verändert sich das und ich kann diese Familienliebe nicht vergleichen zu der romantischen Liebe.
Ist ein spannender Aspekt, kannst du mal nachgoogeln. Ich habe es jetzt auch nicht parat, aber es gibt in der griechischen Mythologie, glaube ich, oder bei den Griechen jedenfalls, 5 Arten der Liebe. Ich glaube, es sind 5 oder so, auf jeden Fall mehrere. Da ist eben Eros, das ist eben die erotische Liebe. Dann gibt es Agape, das ist die freundschaftliche Liebe, glaube ich. Schlag mich tot, ich weiß jetzt wirklich nicht auswendig. Und das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Und das mit der Polyamorie ist auch so eine Geschichte aus meiner Sicht, weil natürlich kann ich mehrere Menschen lieben, also mit dem gehe ich schon konform. Es ist nur die Frage, kann ich es leben? Und wenn ja, wie?
Ja. Also ich glaube schon, dass es lebbar ist, weil es gibt ja Menschen, die leben es. Ja? Und die leben es auch ganz gut, weil die haben sich da arrangiert.
Entschuldige, dass ich da ins Wort fahre, aber da sieht man, wie individuell das ist.
Ja.
Und wie die individuelle Liebe ist.
Voll. Aber ich finde, der Vergleich hinkt halt mit, ich liebe meine Oma und ich liebe meine Schwester und ich liebe meine Mama und ich liebe meinen Papa.
Ja, sicher, mit denen habe ich Sex, hoffentlich.
Genau, und der Vergleich hinkt halt für mich. Aber das, so wie es du jetzt beschrieben hast, das macht durchaus Sinn. Und glaubst du, gibt es eine Form von Liebe, die für die am heilsamsten war? Und jetzt wird es sogar für mich spannend.
Die für mich am heilsamsten war. Eine Form von Liebe. Also Mutterliebe war es nicht. Das muss ich mal auf das Ausschlussprinzip. Ja. Ja, sicher die Selbstliebe. Das ist, glaube ich, ein Kapitel, das ja nie abgeschlossen ist und an dem auch ich immer wieder arbeiten mag, weil es einfach toll ist aus meiner Sicht. Und ich finde das am heilsamsten. Es kann aber auch die Liebe zwischen Partnern und da muss ich schon sagen, ich meine, du weißt, dass unsere Beziehung jetzt nicht auf Rosen gebettet ist oder auf Rosenblätter oder dass der Himmel immer voller Geigen hängt, aber die Form der Liebe, die mir der Gerald entgegengebracht hat, hat mich sicher auch bereichert, so jetzt einmal.
Ich finde ja.
Entschuldige, und vielleicht sogar auch geheilt, weil wir uns gegenseitig so immer wieder so angetriggert haben, indem wir halt waren und das mich dann wieder zu mir selber gebracht hat. Weil du kommst ja nicht umhin, dass du dann anschaust, was hat denn das mit dir selber zum tun, warum dich der andere so unbändig verletzt jetzt in dem Moment. Das hat ja was mit dir selber zum tun.
Ja, das sind wir bei den Spiegel.
Genau.
Was du der Partner halt aufhält oder genau. Die Partnerin.
Genau.
Jetzt wollte ich irgendwas sagen, jetzt weiß ich es nicht mehr, aber wurscht, vielleicht komme ich dann noch dazu. Ja, genau, die Verena König sagt ja auch, beziehungsweise sagen ja ganz viele Traumaforscher und ganz viele andere Menschen, dass ja Bindung ja heilsam wirken kann. Also eine gesunde oder eine gute Bindung ist heilsam und ich sage ja immer, das wisst ihr von meinen vorherigen Folgen, wir Menschen sind Bindungspersonen und wir können in der Beziehung heilen. Nicht vollwertig, aber es ist heilsam. Und das ist auch das, wo ich mittlerweile auch schon auf den Punkt angelangt bin, wo ich sage, ja, das unterstreiche ich dick und fett. Ja, und habe ich ja selber eben auch durch die und durch den Gerald auch selber miterlebt. Und ja, und da sind wir jetzt auch schon bei dem Thema, was ich halt auch so alles mitgekriegt habe. Die Frage, kann Liebe auch wehtun und warum tun wir uns das dann trotzdem immer wieder an, wenn es wehtut? Und ich würde sagen, ja klar kann Liebe wehtun. Ja,
ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube, Liebe per se jetzt und für sich tut nicht weh. Was wehtut, sind die Ängste, die wir mitbringen oder die ungelösten Ängste aus unserer Kindheit, die Erwartungen, die wir haben, manchmal auch Verluste, die wir erleben und das Festhalten an was. Das tut weh aus meiner Sicht. Aber Liebe selber, das Gefühl tut nicht weh. Und ich meine, wir haben alle Hoffnungen, Träume, Vorstellungen, die manchmal halt nicht erfüllt werden. Und dann tut das weh. Oder es tut auch weh, wenn wir verlassen werden. Weil wie wir wissen, ist ja nicht... Also es gibt ja so ein, das habe ich mal gelernt in einer Ausbildung und der Spruch hat mir gefallen und das habe ich mir behalten, das sage ich immer zu meinen Klienten. So zum Eingehen einer Beziehung braucht es zwei. Zum Beenden einer Beziehung reicht einer. Und das ist ja natürlich, das Verlassenwerden ist nicht nett und allein schon der Gedanke, dass ich verlassen werden könnte, ist ja kein angenehmes Gefühl. Und das ist das, was wehtut, aber nicht die Liebe. Und die Liebe, du hast das eh angesprochen, die berührt uns in unsere frühesten Bindungserfahrungen. Und der Partner triggert dann halt oft unverarbeitete Themen an oder spricht es auch an. Und dann kommt das wieder hoch. Und das ist das, was weh tut. Oder wenn wir glauben, wir können ohne den anderen nicht leben, weil dann wird jede Unsicherheit zur Bedrohung.
Ja? Und Abhängigkeit halt dann
auch. Genau, genau. Und ja, wir stoßen halt oft an unsere Grenzen und alte Muster brechen auf und das kann halt alles sehr unangenehm sein. Aber gerade wenn wir durch Liebe berührbar sind, und das hast du auch schon gesagt, ist es auch der Ort mit dem größten Potenzial für Heilung. Waren zwar um das Wissen, zwei Menschen.
Ja,
und sie gegenseitig unterstützen.
Das Wissen ist
wichtig.
Ja.
Genau. Mhm. Ja. Und das ist mittlerweile für mich Liebe.
Und warum tun wir es uns dann trotzdem
auch? Ja, du hast das auch schon gesagt, weil das ist so also ein ureigenes Bedürfnis, das wir brauchen zum Überleben. Also Bindung ist ja gehört zu den stärksten menschlichen Bedürfnissen. Ich meine, wir können ohne Bindung nicht leben, ohne emotionale Interaktion sterben wir. Also dann soll es diesen grauslichen Versuch geben, wo die Babys alle gestorben sind, das nur versorgt worden sind. Ja, und es gibt ja da so einen esoterischen Ansatz, der, du weißt das ja, ich habe mit der Esoterik ganz sicher nicht viel angefangen, aber das hat mir schon gefallen. So, wir suchen ja dem anderen deswegen aus, damit er uns so quasi zu unseren Geschichten, die wir noch nicht verarbeitet haben, hinbringt. Mhm. Also so, sozusagen so unsere blinden Flecken. Mhm. Genau.
Also nicht von wegen Schicksal, sondern schon das unbewusste Aussuchen eines Partners.
Ja, es kann ein Schicksal manchmal das sein. Mhm. Ja, dass ich halt. Und weißt du, gesagt hast, warum damals ist immer auch, ich meine, ich denke mal, wenn wir lieben und es geht uns gut damit, dann sind wir so lebendig, dann fühlen wir uns gut. Mhm. Und das ist ja das, glaube ich, warum man sich so wieder nur
andauern. Ja, eben lebendig und aus eigener, also Liebe, ich hab einmal reflektiert und habe mir gedacht, okay, so partnerschaftliche Liebe habe ich ja leider noch nicht so erfahren. Ich habe es von einer Seite erfahren, jetzt mehr oder weniger, aber das weiß jetzt nicht, ob das recht gesund war, aber von dem her kann ich nicht mitreden, was wirklich wahrhaftige, partnerschaftliche, romantische Liebe heißt.
Aber also partnerschaftliche Liebe ist nie romantische Liebe.
Ja. Ja, du weißt, was ich meine. Weil Liebe, Mutterliebe kenne ich, ja. Also Familienliebe, das ist ganz was anderes, als wie ist ganz heteronormativ zwischen Mannerl und Weiberl. Das kenne ich nicht. Ja. Und ich weiß aber, was Verliebtheit ausmacht. Und das macht uns eben dieses lebendig, dieses wohlige Gefühl, wir freuen uns, wir sind. Also es lässt uns die Welt irgendwie schöner anschauen und wir sehen dann nochmal alles positiv, wir wollen das Negative gar nicht mehr wahrhaben oder haben es auch gar nicht wahr, weil halt einfach gerade jetzt im Moment alles super flippig toll ist.
Aber das ist Verliebtsein.
Ja. Und echte Liebe, also ich kenne es halt nicht. Also, jetzt wisst ihr es auch, ich kenne es nicht. Ja, und ich hoffe, ich werde es jemals erfahren.
Ich bin immer sicher. Schauen wir mal. Weil jetzt sage ich dir, das habe ich dir schon immer auch gesagt, wenn man liebt, riskiert man was. Mhm. Immer.
Ja.
Weil erstens riskierst du ja auch, dass du verlassen wirst, weil du weißt das ja nicht. Also. Aber genau da ist auch die Chance auf echte Intimität und inneres Wachstum. Weil wenn ich nichts riskiere, dann ist es halt wahrscheinlich schwierig, etwas zu kriegen.
Ja, das ist richtig. Ja.
Ja.
Was ist für dich der Unterschied zwischen echter Liebe und emotionaler Abhängigkeit?
Ja, die kommen manchmal mit einem Gesicht daher, aus meiner Sicht. Mhm. Also ich glaube, dass das sehr schwierig wird, das auseinander zu glauben, weil wenn ich jemanden liebe, bin ich ja automatisch ein Stück weit abhängiger, emotional. Ja, weil ich ja riskiere, haben wir gerade gesagt, ich mache ja auf. Ja. Aber so ganz ein bisschen lehrbuchmäßig kann man das schon aus meiner Sicht sehr unterscheiden. Also, bei der echten Liebe entscheide ich mich aus freien Stücken. Da muss ich nicht bleiben. Also, da kann ich ja auch wieder gehen, wenn ich will. Ja. Ja, in der echten Liebe sind für mich beide eigenständig emotional stabile Menschen im Idealfall. Gell? Das ist jetzt ein bisschen lehrbuchmäßig heute. Halt. Ja, Liebe fördert persönliche und gemeinsame Entwicklung. Mhm. Das ist bei der Abhängigkeit eher anders, aber komme ich noch dazu. Es ist ja ein ausgewogenes Geben und Nehmen und nicht aus Angst oder nicht, weil ich manipuliert werde oder ich muss jetzt so nett sein zum anderen, damit er mich ja nicht verlässt, ja, sondern da bin ich einfach aus freien Stücken und weil ich halt will. Und dann gehört zu echter Liebe für mich eine Sicherheit ohne ständige Kontrolle und Verlustangst. Also sobald ich halt, weiß ich nicht, die Eifersucht regiert, ist schon ein bisschen schwieriger, so mit der echten Liebe. Ja, und Nähe und Distanz sind möglich in der echten Liebe, ohne dass die Beziehung bedroht ist. Und jeder übernimmt die Verantwortung für sein eigenes emotionales Wohlbefinden. Genau. Und in der emotionalen Abhängigkeit ist halt alles das, was ich jetzt gesagt habe, nicht. Weil man den anderen braucht, damit man sich wertvoll fühlt, damit man sich ganz fühlt. Ja. Sehr oft löst sich das eigene Ich im anderen auf. Also mit starker Verlustangst dann auch oft, ja. Man entwickelt sich nicht mehr weiter, man ist sehr angepasst. Eifersucht, habe ich auch schon gesagt, mit Kontrolle, extremer Bedürftigkeit. Manchmal stellt man auch den anderen auf einen Stockerl oder man wertet ihn ziemlich ab. Und Grenzen ignoriert man die eigenen. Die Trennung oder Distanz löst Panik aus, haben wir sehr oft bei uns in der Paarberatung, dass der eine völlig in völlige Stressmuster alle verfallt, wenn sich der andere nur zurückzieht. Ja. Ja, und das, mein emotionales Gleichgewicht hängt vom Verhalten vom anderen an. Dann, aber weißt, das ist so schwierig, weil das kann es auch in der Liebe geben. Ja, und das ist trotzdem nur Liebe. Weil man ist immer ein Stück weit abhängig.
Das glaube ich auch, ja. Also das so unterstreiche ich definitiv.
Ja. Und eine Leitfrage zur Unterscheidung war vielleicht, würde ich den anderen auch lieben, wenn ich nicht brauchen würde? Also würde ich auch bei ihm bleiben, wenn ich jetzt genug Geld habe, genug stabil bin, dass ich alleine leben kann. Würde dann trotzdem mit ihm zusammen sein wollen, würde dann trotzdem mit ihm Kontakt wollen und würde dann trotzdem seine Berührungen wollen.
So eine gute Frage. Die kann sich gerne jeder mitnehmen. Und der Nietzsche sagt ja, oder hat einmal gesagt, es gibt immer etwas Wahnsinn in der Liebe, aber es gibt auch immer etwas Vernunft im Wahnsinn. Und ich finde den Satz so unglaublich spannend, weil er uns irgendwie daran erinnert, dass Liebe nicht nur schön ist und sie ist wild, sie ist irrational, sie kann zerstören und heilen gleichzeitig. Das hat die Mama auch schon ein bisschen angeteasert. Vielleicht ist genau das Paradox, dass wir uns in ihr verlieren müssen, um uns wieder selbst zu finden, wobei ich das mit dem Verlust in der Liebe etwas sehr komisch finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du das je so erlebt?
Was meinst du? Den Wahnsinn in der Liebe? Ja, den habe ich sicher erlebt.
Ja, ich meine, gut, die Frage, egal. Ich hätte mal sparen können, weil es habe ich eh mitgekriegt.
Aber der Wahnsinn in der Liebe war einfach immer dann, wenn sie diese Abhängigkeiten da so eingedrängt haben in die Liebe. Dann war der Wahnsinn, ja, Programm, ja, wenn man so will.
Ja.
Weil dann fängt man ja an, oder ich habe angefangen, halt den anderen nicht mehr wegzulassen, dann brauche ich den rund um die Uhr, dann brauche ich extrem viel Kontakt und ich weiß nicht, ob man sie so verlieren muss in der Liebe, weil wenn du jetzt denkst, was ich zuerst gerade gesagt habe, was ist Liebe, da ist ja genau das nicht der Fall, dass ich meine eigenen Grenzen aufgib und dass ich mich im anderen verliere, sondern dann bin ich ja in der Abhängigkeit.
Ja.
Genau.
Ja.
Aber es ist ja, also ich meine, das ist ein sehr philosophisches Thema,
ja,
das wir da heute haben.
Ist ja mein Philosophen-Podcast.
Aber, und ist natürlich für jeden anders.
Ja.
Ja. Und eben genau, dass sie die Liebe und diese Abhängigkeit, diese emotionale Abhängigkeit immer so wie ein Brei vermischt, das macht es schwierig.
Ja. Ja. Und ich glaube eben auch, dass das auch in sehr vielen Partnerschaften tatsächlich auch so ja ist. Ja.
Kann ich unterschreiben.
Ist Liebe was wir geben oder empfangen oder eventuell beides?
Ja, ist ja schon beides.
Ja.
Weil selbst bei der Mutterliebe kriege ich ja was zurück von den Kindern.
Ja, das ist ja so dieser obligatorische Satz, aber du kriegst ja so viel zurück von ihnen.
Ja,
kriegst du von den Kindern Sicht. Nee, ich glaube ganz am Anfang auch diese bedingungslose Liebe.
Ja.
Ja,
ja, das sind Kinder sicher.
Genau.
Und warum?
Weil sie abhängig sind.
Genau.
Ja. Und wenn wir über Liebe so sprechen, kommen wir halt auch nicht umhin, auch über das zu sprechen, was sie umgibt. Unsere Beziehungen, unsere Gesellschaft, unsere Sehnsüchte. Weil oft geht es nicht nur um die Liebe an sich, sondern darum, wie wir mit ihr umgehen. Im Alltag, im Streit und im Wandel der Zeit. Und da bist ja du quasi meine Expertin darin, nicht nur privat, sondern auch natürlich durch deine Praxis oder in deiner Praxis. Und jetzt kommen wir natürlich jetzt ein bisschen zu deiner Arbeitsperspektive, glaube ich. Warum scheitern deiner Meinung nach so viele Beziehungen, obwohl sich beide lieben?
Also es gibt einen sehr interessanten, sehr alten Paartherapeuten in Deutschland, das ist der Arnold Retzer. Ich habe ein paar Bücher geschrieben und den habe ich erleben dürfen in einer meiner Ausbildungen. Und der hat eine interessante These aufgestellt. Und die sage ich auch immer die Paare, die zu uns kommen. So, Liebe und Partnerschaft sind zwei Systeme, sagt er, die sich nicht ausgehen. Also die passen nicht zusammen, die sind eigentlich wie zwei Magnete, plus und minus, also minus, minus, die sich abstoßen. Weil, und er erklärt das auch so schön, weil er sagt, eben, die Liebe überkommt die. Ja, also das kannst du nicht planen, die ist da und du kannst ja nicht entlieben. Du kannst ja nicht sagen, am 10. September 2028 entliebe mich. Ja? Und Partnerschaft ist das genaue Gegenteil. Die Partnerschaft kann ich planen, ich kann planen, wann ich zusammenziehe, ich kann planen, in welche Wohnung dass ich ziehe, ich kann planen, wann ich anfange, ich kann planen, wann ich beende. Mhm. Ist aber Partnerschaft und nicht das Gefühl. Mhm. Und ich glaube, dass sehr viele an der Partnerschaft scheitern und nicht an der Liebe. An diesen ganzen organisatorischen Drumherum. Mhm. Und das, die Liebe dann auch durch dieses ganze organisatorische Drumherum nicht gepflegt wird. Mhm. Und das muss man pflegen.
Ja.
Wie alles, was schön ist.
Ja, weil das tust du ja mit Blumen, wenn du willst, das blieben.
Genau.
Ja. Hast du das Gefühl, unsere Gesellschaft hat verlernt, wirklich so, ich würde es nicht sagen wahrhaftig, aber einfach, sagen wir einfach, wirklich zu lieben?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das Gefühl, also das Gefühl der Liebe, die Liebesfähigkeit, wenn man so will, da ist und dass das leider kennen. Ich glaube halt, das hat auch viel mit dem gesellschaftlichen Wandel zum Teil, den wir erlebt haben, ich sage jetzt einmal die letzten 100 Jahre, wo Frauen nicht mehr abhängig sind, Gott sei Dank, oder nicht mehr so abhängig sind, wo eben dann diese Geschichten, die wir jetzt erst gesagt haben, nicht mehr so schlagend werden. Und ich glaube auch, dass viele Menschen das Durchhaltevermögen, wenn dann, verlernt haben.
Ja, weil ich glaube schon, also das traue ich jetzt behaupten, ich glaube zu Kriegsgenerationszeiten, gut, da waren eben Frauen viel mehr abhängig, aber ich glaube, da war trotzdem dann noch mehr das Gefühl von, wir halten zusammen, weil wir müssen ja auch zusammenhalten. Ja. Und dieses, ich bleibe nicht nur, ich bleibe halt, weil ich muss, sondern ich bleibe auch, weil ich trotzdem den noch mag. Wenn es nicht Liebe ist, dann ist es mögen, wobei ich auch sage, mögen ist auch eine Form von Liebe. Eine andere Form, ja.
Also ich finde es immer schon schade in der Praxis, wenn da Leute da sitzen, wo man merkt, die mögen sie noch und sie wollen sie trennen und sie wollen sie scheiden lassen, wo ich mir dann oft denke, ja, wart's halt nur ein wenig. Also ich denke mir das, ich sage das ja nicht. Ja. Mhm. Manchmal sage ich es auch ein bisschen verbockt, aber nicht so, wo ich mir dann denke, ja, Liebe hat ja auch Phasen. Mhm. Und ja, sicher gibt es, ich sage aber, es ist wie eine lange Wanderung. Mhm. Im Idealfall lebenslange Wanderung. Und wenn ich jetzt sehr lang wandere, oder von mir aus pilgern, das ist ja so modern jetzt, dann komme ich auch, habe ich auch verschiedene Wetterlagen, manchmal habe ich Steilstücke, manchmal rutsche ich aus, genau, dann gewittert es ordentlich, dann regnet es und manchmal habe ich auch den Sonnenschein und die grüne Wiese, wo ich mich ausrüsten kann, heilen kann. So sehe ich ein gemeinsames Leben miteinander, wo Liebe wachsen kann und nicht vergeht.
Das ist eine schöne Metapher. Die gefällt mir. Glaubst du, Liebe ist heute nur ein Wert oder eher ein Ideal, dem wir hinterherlaufen?
Ich glaube, dass ein Wert jedenfalls ist für ganz viele Menschen und ein Ideal, dem sehr viel hinterherrennen. Ja, weil ich frage ja auch oft ab, so, was ist denn Ihre Vorstellung von Beziehung? Und dann kommen oft Sachen, dann überprüfen wir es gemeinsam, ob das überhaupt realistisch ist. Ja? Weil nämlich realistisch mit dem Partner, weil das ist so wie ein Heizsystem. Ne? Wenn ihr ein Heizsystem habt, das nur 22 Grad Wärme bringt im Haus und ich brauche aber 24 und ich ärgert mich jeden Tag, dass ich nur 22 Grad habe, ja, dann habe ich einen Dauerfrust.
Ja.
Jetzt kann ich hergehen und kann sagen, ja, was mache ich denn, damit ich 24 Grad habe? Kaufe ich mir ein anderes Heizsystem? Gibt es irgendwas, was ich aufrüsten kann? Ja? Oder ziehe ich mir einen Pullover an? Und dicke Socken. Ja, und das muss halt dann jeder für sich. Aber diese Zielvorstellung, die manche Menschen haben, das erstaunt mich schon immer wieder.
Was sind da so? Hast du ein Beispiel?
Ja, so, naja, der Partner kann sich ja gefälligst bemühen, ja, und der kann ja gefälligst aufhören, wenn er weiß, ich mag das nicht. Und wenn er weiß, er soll pünktlich um 4 Uhr daheim sein, ja, dann soll er halt pünktlich um 4 Uhr daheim sein. Das kann nicht so schwer sein. Ja. Und ebenso, der muss dann da sein, damit es mir gut geht. Das sind aber meistens sehr verletzte Menschen. Aber die anderen sehen halt mir auch nicht. Bei denen es glaubt, die sehen wir ja nicht.
Naja, klar, die kommen ja nicht zur TÜV-Überprüfung, oder?
Dabei noch nicht.
Ja. was braucht eine Beziehung, um liebevoll zu bleiben? Die Frage ist cool.
Regelmäßigkeit, Disziplin, eben zu dieser Regelmäßigkeit, Pflege, wie meine, ich muss ein Haus pflegen, wenn ich will, dass schön bleibt. Mhm. Ich muss ein Auto pflegen, wenn ich will, dass das okay bleibt, ja. Und das dann halt viel nicht, weil ich glaube, wirklich ein männliches Phänomen, was ich wirklich sage. Weil, na wirklich, also es ist mittlerweile auch so, also ein paar Jahre Paarberatung, also Männer glauben, es muss einfach funktionieren. Mhm. Es rennt eh so. Mhm. Ja. Mhm. Und wenn ich aber wirklich will, dass es mir gut geht miteinander, dann braucht es Zeit. Mhm. Pflege zuhören, mhm. aktiv zuhören, mhm. weil das können wir ja alle nicht. Wir, mhm. dann ja, wir hören ja zu, um zu antworten und nicht um zuzuhören und um zu verstehen, sondern wir hören zu, damit ich gleich wieder die Antwort gebe. Das alles braucht es und nur viel mehr.
Mhm. Ja, das ist ja wie ein Garten. Ja? Also genau. Eben, wenn ich will, dass ich einen schönen Garten habe, dann muss ich ja was tun dafür. Und es ist witzig, dass die Leute ja, oder sagen wir, bleiben wir beim Männerphänomen, die würden ja eher mehr stundenlang das Auto waschen, putzen und polieren, bevor sie sich daheim mit dem, ich sage jetzt einmal wirklich so dieses Mainstream-Männer, ja, diese Insels, sage ich jetzt einmal so, bevor sie sich daheim explizit wirklich mit der Partnerin auseinandersetzen. Ja,
aber viele haben es auch nicht gelernt.
Ja, genau.
Und auch nicht gesehen.
Ja, ey, weil das halt früher auch nicht so war.
Ja, oder die Eltern haben es auch nicht so vorgelebt. Genau. Weil ich meine, es gibt wenige, die, also wie gesagt, die sehen halt mir nicht. Vielleicht gibt es mehr, als ich mir denke, aber wir sehen es halt nicht. Aber sie sehen das halt auch nicht. Mhm.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht für mich etablieren kann in meiner eigenen Beziehung.
Voll. Und was ich auch so im Datingleben erlebe halt oder mitkriege, sind sehr viele Sagen dann, es muss flutschen.
Ja, da gibt es einen ganz einen dicken Bücherschinken von John Gottman, das ist ein amerikanischer Paartherapeut, der mit seiner Frau, glaube ich, seit 35 Jahren zusammen ist und glücklich zusammen ist. Und die haben ja mal mit seiner Frau und mit nur einer anderen Kollegin erforscht, was Paare, die sehr, sehr lang zusammen sind, und denen es gut geht miteinander, was die machen, damit es ihnen gut geht miteinander. Mhm. Und das ist also ganz eine simple Sache. Mhm. Die daten sie regelmäßig, ja, sie müssen auch nicht wohin gehen, das machen, aber sie führen regelmäßige Gespräche, aber nicht über schulische Belange oder über das, was der Nachbar da hat oder ob der Autoreifen platzt ist oder nicht, sondern die reden über sich selber. Wie geht's da, was treibt die um, was sind deine Gedanken, was fühlst du? Diese Dinge. Und die machen das wöchentlich und die haben 4 Kinder. Und er hat gesagt, das ist in die ganzen, glaube ich, 35 oder 40 Jahre, wo er mit seiner Frau beieinander ist, nur 2-mal rausgefallen. Das ist so in seinem Kalender drinnen und das hat eine, so eine Priorität, dass nichts gibt, was da drüber steht.
Ja, das kann man sich, glaube ich, das darf sich alle gern da draußen den Herren, den Podcast mitnehmen, weil ich finde das wahnsinnig schön und das hat ja auch so eine Form von TÜV-Überprüfung. Ja?
Ja.
So, ich höre zu, nicht damit ich antworte, sondern wirklich einmal, wie geht es meinem Partner oder meiner Partnerin eigentlich, und dann einmal abzuchecken, wie geht es uns denn auch miteinander und da regelmäßige Überprüfungen machen. Und ich glaube, dass das im Alltagsstress sehr schnell untergeht und wenn man sich das eben in den Kalender eintragen würde und dann auch das wirklich durchzieht, weil das ist, glaube ich, auch das Phänomen, was ich gerade ein wenig auch so auf Social Media mitkriege, dass uns ja jetzt immer eingetrichtert wird, du bist das Wichtigste in deinem Leben, was ja an und für sich nicht schlecht ist. Ja?
Aber so gelingt Liebe nicht.
Genau, richtig. Genau auf das wollte ich raus. Ja? Weil wenn ich natürlich schon, aber ich kann, die Partnerschaft funktioniert ja nur, wenn ich eben auch miteinander einen Abcheck mache und schaue, wo passt so bei uns nur. Ja? Weil wir fahren ja auch mit dem Auto regelmäßig zur TÜV-Überprüfung, ob noch alles passt, und wenn nichts passt, müssen wir reparieren, damit wir noch fahren können. Ja?
Also Liebe und Egoismus ist für mich was nicht zusammenpasst. Liebe und Selbstliebe, und da glaube ich, ist für mich ein großer Unterschied, das passt schon zusammen.
Ja.
Aber wenn man braucht sich nur auf die Mutterliebe umlegen. Wenn ich eine egoistische Mutter habe, die nur auf ihre Bedürfnisse schaut und derer das Kind, die Bedürfnisse vom Kind zeitrangig sind, dann wird es dem Kind nicht gut gehen. Mhm. Und in einer Partnerschaft ist es nicht anders. Also es ist schon sehr viel du.
Ja.
Sehr viel du.
Ja. Wie hat irgendwer einmal gesagt, ich werde zum Ich und zum Du, das Ich wird zum, ja, das hat irgendwie, hat das gesagt, ich weiß gerade nicht mehr, wir müssen es jetzt aussuchen.
Kann ich nur sagen, was in meinem Ehering steht?
Ja, was steht da drin?
Ich bin mir meiner Seele in deiner nur bewusst.
Oh, romantisch.
Ja, aber das stimmt.
Kitschig, ja, ist voll schön. jetzt weiß ich das auch, was im Ehering drinnen steht, das habe ich auch nicht gewusst. In der Mystik heißt es ja, dass die Liebe nicht nur gesucht werden muss, sondern dass sie uns sucht, dass sie immer da ist und wir Strom, den wir spüren, wenn wir still werden. Und vielleicht ist die Liebe nicht nur eine Antwort, sondern die Stille hinter der Frage. Und wenn du jetzt zurückschaust, so ein bisschen, Mama, in welchen Momenten deines Lebens, deines sehr aufregenden Lebens, hast du gespürt, dass die Liebe dich gefunden hat?
Ha. Also einmal sicher, wie ich meine Kinder gekriegt habe.
Oh, okay.
Ja, das ist, weiß ich nicht, das, jeder, der Kinder hat, wird das wissen. Der Moment ist einfach so überwältigend. Mhm. Und es ist auch Wahnsinn, was der Körper da ausschüttet, weil wenn du wüsstest, ist Liebe ja ein chemischer Vorgang.
Ja, das sagt ja der Brecht auch. Ja, ja, schreibt dem.
Also, ja. Das. Ja. Ja, und bei zwei Begegnungen mit Männern, davor ist einer meiner, war das auch der Fall. Aber ob mich die Liebe da gefunden hat, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Sie ist auf jeden Fall über mich gekommen, sagen wir so.
Der zweite war der Sigi, oder?
Ja.
Wobei, ich weiß nicht, rückblickend, wenn ich das kurz anschneiden darf, ich weiß nicht, das war schon zum Schluss dann aber mehr Abhängigkeit, als was Liebe
ja,
war, oder?
Also jedenfalls.
Ja, ganz am Anfang nicht? Okay, gut. Ja, da war ich noch zu klar. Da war ich 8. Nein, sowas. Ja. Keine Ahnung. Okay, also zweimal, naja, schön, wenn es der Gerald zumindest dann wirklich, weil das habe ich dann schon so auch selber auch miterlebt und das, ja. War schön.
Kannst du es ja du auch beurteilen.
Ja.
Ja.
Aber es ist trotzdem noch mal was, wenn man es mitkriegt, als wenn man es selber erlebt.
Sicher.
Also so. Klar. Ja. Jetzt kommen wir so ein bisschen zu der persönlichen Reflexion über das Thema. Ja? Manchmal, wenn alle Theorien und Gedanken leiser werden, bleibt ja eigentlich nur mal das, was wir selbst erlebt haben. Und die Liebe, wie wir sie gespürt haben, vermisst, gegeben oder vielleicht auch verloren haben, bleibt auch. Oder die, was wir erlebt haben. Und ich möchte, Mama, die jetzt einmal einladen, uns ein bisschen mitzunehmen in deine persönliche Liebesgeschichte unter der Bedingung, dass du das erzählen magst. Mhm. Ja? Wenn du auf dein Leben zurückblickst, in welchen Momenten war Liebe für dich wirklich, wirklich die Antwort?
Ja, die Antwort auf welche Frage? Du musst mir zuerst die Frage stellen.
Die Antwort im Sinne von, was nicht, bleibe ich?
Ja, das ist zum Beispiel eine gute Frage. Mhm. Ja, da ist Liebe immer wieder die Antwort gewesen für mich in meiner Ehe jetzt, in 20 Jahren.
Ja, in der jetzigen, ja. Und in der vorigen aber nicht so.
Nein, in der vorigen, also in der zweiten sicher nicht. Ja. Und in der ersten auch nicht, weil die erste war einfach, das war viel mehr Abhängigkeit, als dass das Liebe war. Mhm. Und viel mehr alte Geschichten, die da gelebt worden sind, als wirklich Liebe. Mhm. Ja. Wenn man es verkitscht sehen, wie war es das vielleicht auch, aber rückblickend gesehen nicht. Ja.
Und gibt es irgendwas, das du in Bezug auf die Liebe gern früher gewusst hättest?
Ja, hätte gern früher gewusst, dass das ganz viel mit meinen alten kindlichen Erfahrungen zum Tor hat, dass das ganz viel mit mir selber zu tun hat. Und ich hätte mir das gern viel früher angeschaut.
Ja, verstehe.
Da waren wir früher Sportblieb.
Ja, andererseits waren wir da wahrscheinlich gar nicht da, wo wir jetzt waren.
Wer, ihr Kinder oder?
Alle miteinander.
Ja, na sicher. Dann
weil die Erfahrungen
waren anders.
Definitiv, ja. Also ich hab mir das letztens so überlegt, so jetzt einen kurzen Einblick bei mir. Ich habe dann überlegt, so ja, wo. Das mit Günther habe ich dann ein bisschen Revue passieren lassen. Oh, jetzt habe ich seinen Namen gesagt. Nee, wurscht, egal. Gustav haben wir ja damals genannt, also sein echter Name ist Günther, aber er wird den Podcast wahrscheinlich nie hören.
Aber Gustav ist auch super.
Gustav ist so. Man muss ja Namen schützen, aber wie viele Günther gibt es auf der Welt? Ja.
Viele.
Und dann habe ich so überlegt, so, boah, wo war ich denn, wenn ich mit dem jetzt nur benannt war? Ich meine, das waren ja dann jetzt über 4 Jahre, ja. Ich war beim besten Willen nicht einmal ansatzweise da, wo ich heute war. Ich hätte wahrscheinlich mehr Therapie.
Wissen wir nicht.
Ich glaube, ich hätte meine Therapie nicht einmal gestartet.
Ja, aber es ist eine Vermutung. Aber, wir wissen, dass das nicht.
Ja, aber für das bin ich dann auch wiederum dankbar, dass ich die ganzen Erlebnisse gehabt habe, weil ich habe mir zu dem gemacht, die ich ja jetzt bin und noch weiter werden möchte. Ja? Und das macht es dann wieder so spannend. Mhm. Was möchtest du mir und den HörerInnen über die Liebe mitgeben, was du nicht eh schon da drin, was du nicht eh schon alles gesagt hast?
Also was ich dir mitgeben will über die Liebe, glaube ich, das haben wir schon oft diskutiert in unseren Abendgesprächen.
Ist immer spannend.
Sitzungen, die wir ab und an haben. Vielleicht auch heute wieder haben wir schon einmal.
Ja.
Ja, mitgeben. Ja, Durchhaltevermögen, Liebe hat verschiedene Phasen und wenn es sich manchmal so anfühlt, als wäre es weg, sie kann wieder kommen. Und für mich ist es eine schöne Metapher, diese japanische, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Kunst, die heißt Kintsu,
mhm,
wo es zerbrochene Geschirrstücke, mhm, mit Gold wieder zusammenkleben. Mhm.
So schön.
Und das dann so schön ausschaut. Mhm. Und das ist so eine tolle Metapher für mich. Und ich kaufe mir jetzt wirklich einmal so eine Schüssel und stöße in meine Praxis.
Ich wollte das auch schon, ja.
Ja, mhm, weil es einfach so eine schöne Metapher ist, mhm, zu sagen, ja, und selbst wenn einmal was kaputt geht, ja, wenn, mhm, zwei wollen, dann kann man es wirklich wieder super, super kitten,
ja,
und kann was Schönes draus machen.
Mhm.
Das, ja, und jede Liebe ist wert, dass man manchmal ein bisschen wart, bevor man es beendet.
Und ich glaube auch, also jetzt auch in meinem Fall, es bedarf Mut.
Ja.
Und Risiko.
Ja.
Also,
das haben wir auch schon gehabt zuerst, aber ja, jedenfalls, natürlich.
Naja, also Fazit eigentlich von der Folge, und wir sind eh schon, ja, ich hab's eh vermutet, dass es ein bisschen länger dauert wie sonst, aber das passt voll. Was bleibt hängen? Ist jetzt Liebe die Antwort? Vielleicht gibt es gar keine endgültige Antwort auf die Frage, was Liebe ist. Aber vielleicht liegt genau darin das, oder ihr eigenes Geheimnis. Und was bleibt also, wenn wir all das gehört, gefühlt und gesagt haben? Ich sage auf jeden Fall, also ich muss jetzt kurz einmal Fazit machen, ich habe die Folge richtig genial gefunden und ich würde jetzt einfach euch da draußen, bevor ich eine Danksagung an meine Mama abgib, nicht nur sagen, was, also euch ein bisschen mitnehmen zum Nachdenken, was bedeutet Liebe für die und wo ist vielleicht schon längst die Antwort gewesen oder vielleicht auch gar nicht. Ja. Und wenn euch die Folgen gefallen hat und ihr sagt, boah, bitte unbedingt mehr, das Gespräch hat mir voll getaugt und deine Mama ist voll gescheit und die kann uns voll viel mitnehmen und wir wollen noch mehr Erfahrungswerte haben.
Dann machen wir einen Podcast.
Dann machen wir einen Mutter-Tochter-Podcast. Und ich meine, wir machen keinen alleinigen Podcast, weil ich muss ja das dann alles wieder erklären, wie das geht.
Das ist richtig.
Und ich fand natürlich so Mutter-Tochter-Podcast grenzgenial. Und wenn euch das gefällt, dieses Format, dann lasst es mir wissen. Ihr wisst, wie es mir reicht. Ja, ihr könnt auch auf Spotify drunter kommentieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich ein bisschen Feedback kriege von euch. Und jetzt bleibt es nur mal dir Danke zu sagen für deine Bereitschaft, dein Wissen weiterzugeben. Und ja, ich verabschiede mich wie immer. Ich kenne jetzt gerade, weil ich habe schon so lange Folgen mehr aufgenommen, dass ich schon gar nicht mehr mein Outro weiß. Ja. Und sage danke einfach fürs Zuhören, danke, dass mir folgt, danke, dass ich immer wieder auch von euch Feedbacks kriege. Und ich freue mich schon auf die nächsten Podcast-Folgen, weil ich habe ganz, ganz viel im Petto und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr den Podcast hört.
Von mir das Gleiche. Ciao.